Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Moin Jörni. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt spätestens an dieser Stelle solltet ihr schon gemerkt haben, irgendwas ist heute anders als sonst. Irgendwas ist komplett anders. Wir haben nämlich tatsächlich mehrere Premieren heute auf einmal ad 1. Holcher ist heute nicht mit seinem Buddy Jörni am Start, denn Jörni liegt leider nach einer aufreibenden Produktion kränklich da nieder und kann leider die Aufzeichnung heute nicht mitmachen und hat mich alleine auf die Piste geschickt, um eine neue Episode Backstage Burner für euch aufzunehmen. Wir wünschen dem Jörni natürlich ganz viel schnelle Genesung und dass es dir bald wieder besser geht, weil alleine ist du auch nicht, aber mit dir macht es einfach mehr Spaß. Apropos Spaß, denn werden wir jetzt in der nächsten Stunde haben. Zweite Premiere ist nämlich, wir machen heute das erste Mal unsere Podcast-Episode nicht in der Südstadt, sondern wir machen es bei mir zu Hause und bei den beiden Gästen zu Hause, die ihr jetzt gleich hören könnt. Wir sind nämlich zum ersten Mal über eine Zoom-Konferenz verbunden. Also falls es heute ein bisschen anders klingen sollte als anders normalerweise, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem Spaß beim Hören der heutigen Episode. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt möchte ich euch meine in diesem Fall heutigen Gäste vorstellen. Das sind nämlich Stefanie und Falk. Guten Tag.
Hi.
Hi.
Ja, Stefanie und Falk sind heute ganz besondere Gäste. Deswegen, ihr habt es ja erlebt, dass wir manchmal bei unserem Podcast ein paar Gäste auch dabei haben. Und in der Vergangenheit waren das meistens Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder für irgendwas vielleicht medial bekannt sind oder auch nicht. Uns ist es aber vor allen Dingen auch wichtig, dass wir Leute mal bei uns zu Gast haben, die eine ganz besondere Geschichte zu erzählen haben. Und die Geschichte Nummer eins, die ganz besonders ist, zumindest bei Stefanie, die ist nämlich mit dem Jörni verwandt.
Ich bin seine Schwester, seine jüngere Schwester. Er war der erste Versuch meiner Eltern, ich bin der zweite. Da konnten sie es schon. Seine kleine Schwester.
Hervorragend. Und du hast deinen Mann mitgebracht, den Falk.
Ja, hi, grüß dich. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Schwager von Jörni, der alten Socke.
Ja, der ist also heute sozusagen die Familie am Start. Ja, und ich habe gerade vorhin gesagt, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das steht ihr nämlich auch, aber auf eine andere Art und Weise, als unsere Zuhörerschaft das jetzt vielleicht vermutet. Ihr seid nämlich Rettungssanitäter, unter anderem auch. Zu dem zweiten Standbein kommen wir gleich noch, aber Rettungssanitäter, könnt ihr vielleicht erstmal uns verraten, was macht ein Rettungssanitäter eigentlich so?
Wir sind keine Rettungssanitäter, Holcher, wir sind Notfallsanitäter. Das ist ein Ausbildungsunterschied von circa 2,5 Jahren, die wir mehr hatten.
Und ein Staatsexamen.
Das haben wir irgendwann mal gemacht, ne, um Menschen zu helfen.
Und ihr habt euch da bei der Ausbildung oder beim Studium auch kennengelernt oder habt ihr euch vorher schon gekannt?
Nein, tatsächlich nicht. Wir haben beide die Organisation gewechselt damals. Ich bin von den Maltesern zur RDKD nach Düren gewechselt, und 2015.
Und ich vom Roten Kreuz Düren zum Rettungsdienstkreis Düren.
Also zur RDKD Düren. Und dort haben wir uns tatsächlich in der, Kennenlernrunde der neuen Mitarbeiter kennengelernt. Er saß mir gegenüber. Ist mir allerdings nicht aufgefallen, aber ich ihm wohl.
Ja. Und the rest is history, wie man so schön sagt. Ja. Genau. Bevor ich euch frage, wie ihr ursprünglich zu eurer Arbeit als Notfallsanitäter, Sanitäterin gekommen seid. Was ist eigentlich der Unterschied genau zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter dann?
Also ein Rettungssanitäter hat eine circa 3 Monate lange Ausbildung. Dann darf er auf den KTW, den Krankentransportwagen, und auf den Rettungswagen als Fahrer eingesetzt werden. Und natürlich vollwertiges Teammitglied. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir lieben unsere Rettungssanis. Der Notfallsanitäter darf viel, viel mehr. Also er ist letztendlich Chef im Ring auf dem Rettungswagen, gibt an, was zu machen ist, darf Medikamente verabreichen, natürlich kreisabhängig, ne, je nachdem, was der ärztliche Leiter erlaubt oder was er auch nicht erlaubt. Mitunter braucht man dann den Notarzt nicht mehr.
Es sind viele, viele Tätigkeiten, die auch nach Zusatzqualifikation und jährlicher Überprüfung delegiert werden können an den Notfallsanitäter. Das, so wie Steffi gerade schon sagte, dass man den Notarzt gar nicht mehr braucht. Natürlich gibt es immer noch Einsatzschlagwörter, wo ein Notarzt vonnöten ist. Aber im Grunde genommen dient das dazu, die Notärzteeinsätze zu reduzieren.
Ah, verstehe. Okay.
Aber es funktioniert noch nicht ganz so, wie es soll. Also ja, das ist aber, glaube ich, eine andere Geschichte. Die würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir das hier ausführen würden. Aber das ist einfach kurz und knapp so, was der Unterschied ist.
Was zieht euch denn in diesem Beruf am meisten an? Ist es der Adrenalinkick, der soziale Aspekt oder das medizinische Interesse? Oder kann man das nicht so genau sagen?
Also letztendlich machen wir das ja schon ganz, ganz lang. Schon viele, viele, viele Jahre. Ganz am Anfang steht natürlich, denke ich, und ich glaube auch, da spreche ich für Falk, steht natürlich so, dass das Ding, man will den Menschen helfen. Punkt. Das ist erstmal der Oberbegriff. Da ich, mein Großvater war Allgemeinmediziner und ich bin in der Medizin quasi groß geworden. Und die hat mich immer interessiert. Von daher war das eigentlich mein Weg, da ich kein Abi habe und kein Arzt werden konnte.
Du hast kein Abi, das hast du mir nie gesagt.
bin ich halt in die Notfallrettung. Die Notfallrettung ist eben spannend. Ne, im Krankenhaus, auf einer Station, ständig Patienten pflegen und. Mag für ganz viele Leute auch ganz spannend sein. Für uns war immer so dieses, was kommt als nächstes? Ne? Auf welchen Einsatz müssen wir uns lassen wir uns jetzt ein? Oder es ist ja auch nicht, du kriegst ja Einsatzstichworte, kriegst du ja auf den Melder gesendet und die stimmen zu, ich sag mal, 90% nicht mit dem überein, was dich an der Einsatzstelle erwartet. Also es ist eigentlich ist es ein ganz, ganz spannender Beruf. Und diese ständigen Adrenalinschübe, die du dabei hast, sind sehr ungesund, weil du die halt mehrfach täglich hast.
Gerade nachts, wenn um 3 Uhr der Wecker geht und du aus dem Tiefschlaf gerissen wirst.
Das kann also schon mal passieren. Man kann also nicht von so einem typischen Tag oder von der Schicht irgendwie reden, oder? Ne?
Nein. Also jede Schicht ist anders. Du kannst Glück haben, du kommst zum Dienst. Das ist natürlich auch die Frage, wo du deinen Dienst verrichtest. Sei es, ist es jetzt Großstadtrettung, wie Köln zum Beispiel, oder Landrettung in der Eifel, das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber ich möchte behaupten, oder wir möchten behaupten, also nicht jede Schicht ist gleich. Mhm. Das ist wie eine Schachtel Pralinen, du weißt nie, was du kriegst.
Ja, genau. Life's a box of chocolate. Ja, genau, auf jeden Fall. Richtig. Aber dann frage ich mal so, gab es denn so, ich meine, Stefan hat ja schon von ihrem Großvater erzählt, Falk, gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, das dich dazu gebracht hat, Menschen helfen zu wollen?
Ja, also ich muss vorweg sagen, also ich war, bevor ich den Beruf erlernt habe, war ich 10 Jahre Soldat. Mhm. Mit Auslandseinsatz 2000 im Kosovo, hatte aber da überhaupt nichts mit Medizin am Hut, also da war ich überhaupt nicht involviert, ich war eher Stoppelhopser, sprich Infanterie. Mhm. 2005 ist dann meine Schwester bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt und das war, möchte ich nicht sagen, der Schlüsselmoment, aber das war einer mit der Hauptgründe, warum ich dann nach der Bundeswehr in den Beruf eingestiegen bin und dann halt eben über die Bundeswehrfinanzierung dann diesen Beruf erlernt habe.
Von dem Berufssoldaten sozusagen
Zeitsoldat,
ne, als Status zu wechseln und dann komplett einen anderen Beruf zu erlernen nochmal?
Von den Grundsätzen her ähnelt der Rettungsdienst auch der Bundeswehr. Du hast da ganz klare Hierarchien, du hast Einsätze, du hast nur, dass du halt im Rettungsdienst mit Menschen arbeitest. Mhm. Ne, auch wirklich face-to-face und denen dann auch hilfst. Aber so von der Grundstruktur her ähnelt das auch sehr der Bundeswehr. Also zwar kein großer Unterschied, nur halt eben die Anatomie, Physiologie, Medikamentenkunde etc. Das war natürlich dann komplett was anderes, was wir uns beide auch in den Schädel kloppen mussten. Also das war auswendig lernen bis zum geht nicht mehr.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, na sicher, da. Ne? Und auch erstmal auch der Grund, den du genannt hast, der deine Umentscheidung des Berufes ausgelöst hat, ist ein sehr persönlicher Grund und vielen Dank, dass du das hier teilst. Welche Situationen prägen euch denn dann am meisten oder mehr emotional, positive oder negative Erlebnisse im Einsatz?
Das ist schwierig.
Schwer zu sagen eigentlich, Also ich finde, der Rettungsdienst, den es heutzutage gibt, du wirst angerufen oder der RTW wird alarmiert für nachts um 4 für Rücken seit 2 Wochen. Ne, das ist auf gut Deutsch scheiße, weil es ist letztendlich ein Missbrauch. Ne, dieser jemand hat uns angerufen, das war auch ein ganz toller Einsatz, ich glaube in Bonn. War
ja,
er, ne?
Ja.
Nachts um 4 und meinte, er hätte seit 2 Wochen Rücken. Und ja, waren Sie denn mal beim Hausarzt? Nee, war ich noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich rufe jetzt an, weil jetzt ist die Notaufnahme ja leer und mit euch komme ich schneller dran.
Ja, es ist leider so. Das ist so gang und gäbe heutzutage.
Uncoole Geschichte. Und das sind halt ganz, ganz häufige Einsätze. Wenn du auf einer Landratte, auf einer Landwache bist.
Du bist auch eine Landratte.
Aber da rufen die Leute tatsächlich an, wenn sie, oder meistens an, wenn sie den Kopf unterm Arm haben, ne? Oder gehen mit den 2 abgeschnittenen Fingern zum Hausarzt und machst du die mal wieder dran? Nee, können wir nicht. Musst du halt schon in die Handchirurgie und dann kommen wir dann ins Spiel. Also diese Menschen, die versuchen sich echt noch selber zu helfen. Oder ja, seit wann haben sie denn die Brustschmerzen? Ja, seit 2 Wochen. Ja, ist ein Herzinfarkt seit 2 Wochen. Ist ganz cool, ne? Also.
Und dann entschuldigen sie sich auch noch, dass sie den Rettungsdienst gerufen
genau.
haben. Sie wollten uns ja eigentlich stören, aber gerade ist keiner da, der fahren könnte.
Ja. Oh. Also das ist so, die Landwachen machen ausbildungstechnisch mehr Spaß, weil da machst du noch Medizin. Mhm. Die Städte, leider Gottes, die sind sehr anstrengend mit Rücken seit 2 Wochen oder ich habe mich mit dem Papier in den Finger geschnitten oder ne, einfach für Nichtigkeiten rufen die meistens an.
Also die ganze Einstellung im Rettungsdienst gegenüber haben wir jetzt beobachtet in den letzten Jahren. Also Steffi macht das jetzt seit 15 Jahren, ich mache das seit 20 Jahren. Aha. Das hat sich so dermaßen verändert. Teilweise zum Positiven, was die Ausstattung angeht und, aber zum Negativen, was die Einstellung der Bevölkerung uns gegenüber betrifft.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ne? Also nicht nur, was hat sich so positiv sozusagen über die Ausstattung oder Technik irgendwie verändert in eurem Beruf, aber wenn du schon ansprichst, ne, auch negative Randerscheinungen, die Einstellung der Bevölkerung zu eurer Arbeit. Kannst du da oder könnt ihr da mal, da gibt es ja bestimmt auch krasse Erlebnisse, habt ihr da eine Geschichte auf Lager, eine Backstage-Story sozusagen?
Wir müssen erstmal wirklich anfangen. Also das ganze Problem, was wir haben, ist auch der Politik geschuldet, weil der Rettungsdienst wird im Sozialgesetzbuch immer noch als Transportunternehmen deklariert. Das wird sich jetzt ändern. Da hat man endlich mal 2025, andere fliegen zum Mond, wird sich jetzt endlich mal ändern, dass das geändert wird. Wir sind kein Transportunternehmen. Wir sind der Rettungsdienst. Also da schon mal vorweg. Also da fehlt auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit, finden wir, was den Rettungsdienst der Bevölkerung näher bringt. Ja, du hast natürlich zig Serien mittlerweile im Fernsehen, sei es auf Streifen, Spezialisten damals bei Sat.1, sei es Notruf, sei es, ach, wie die alle mittlerweile heißen. Da sieht man oder da kriegt man mittlerweile mit, was es eigentlich draußen heißt, Rettungsdienst zu fahren. Also man kriegt da mal einen Einblick, ne? Aber was jetzt die Geschichte betrifft bei uns, ja, ach, da muss man gerade mal überlegen.
Was haben wir gehabt?
Wir haben so vieles gehabt. Was war denn hier mit deinem Einsatz nachts um 4 Uhr anrufen? Ja, ich habe meine Brille auf dem Sportplatz verloren.
Wo wir da noch gesucht
haben.
Ich bin 51 Jahre, ich erinnere mich nicht mehr.
Ich bin nah dran, also bei mir ist es auch nicht mehr so weit. Aber es gibt sehr viele Einsätze. Also man kann die jetzt nicht pauschal wiedergeben, aber im Grunde genommen, wir fahren von 10 Einsätzen sind 9 Quatsch.
Also wow. Wir hatten einen Einsatz, der fällt mir an mit dem kleinen Kind. Das war ganz furchtbar. Willst du eine schöne Geschichte oder eine Geschichte, die nicht so schön ist?
Die Geschichten,
willst
die ihr gerne erzählen wollt. Was ihr gerne erzählen wollt.
Also morgen mittags um, ich glaube, 11 war es, kam eine Einsatzmeldung. Das war noch, als wir in Düren waren. Kam eine Einsatzmeldung VU, also Verkehrsunfall, auf der Landstraße. Was ist passiert? Kurzfassung letztendlich. Eine Mutter war mit ihrem zweijährigen Mädchen unterwegs. Mhm. Das zweijährige Kind saß auf dem Beifahrersitz in einem wahrscheinlich vom Sperrmüll geholten Kindersitz, also noch so Pappe aus den 80ern. Hat am Handy gedaddelt und ist in den Gegenverkehr gekommen. Da kam ein junger Autofahrer, der hat sie dann wohl gestreift, weil er nicht mehr ausweichen konnte. Die Mutter ist mit dem Kind dann aufs Feld gefahren, also ausgewichen und auf dem Feld gelandet. Und sie war sehr korpulent. Also wir mussten letztendlich, das Kind war nicht mehr im Auto drin, das war dann in einem anderen RTW schon und wurde reanimiert. Aha. Es war tot. Wir mussten die Mutter letztendlich aus dem Dach rausholen, Dach abnehmen und dann oben rausholen. Und die ganze Zeit sagte diese Mutter, ach, mir tut der Rücken so weh, ach, mir tut der, die hat nicht einmal in diesem Einsatz nach ihrem Kind gefragt, nicht ein einziges Mal. Und dann stehst du da, selber Mutter von zwei Kindern, musst diesen Einsatz durchführen und darfst nichts sagen. Ne? Ja. Also die Wut, die stieg und stieg und stieg in mir, weil ich mir dachte so, dein blöder Rücken, ja, dein Kind wird gerade in einem anderen RTW reanimiert. Frag doch bitte mal nach diesem Kind. Ne? Und sowas schleppst du dann mit dir rum. Das bleibt so hardcore in deinem Schädel verbunden, das vergisst du so schnell nicht. Und am nächsten Tag hat sie auf Facebook geschrieben, mein kleiner Engel ist zu den anderen Engeln geflogen. Also sie hat nicht einmal nach ihrem Kind gefragt und hat auch im Handy gedaddelt und das Kind war nicht sicher im Auto verschnallt worden. Und also sie, letztendlich trägt sie zu 90%, möchte ich behaupten, die Schuld an dem geschehen ist, dass dieses Kind verstorben ist.
Oh Mann.
Und deswegen, also, ja, ganz wichtig, während der Autofahrt, Hände weg vom Handy.
Ja.
Auf jeden Fall, ne? Ja. Das können wir, glaube ich, auch echt alle unterstreichen. Aber wir erleben es, glaube ich, auch wirklich so im alltäglichen, auch als Fußgänger, Straßenverkehr so, dass Leute bei halb rot über die Ampel fahren und haben halt ihr Smartphone oder vor der Fresse, ja, beim Autofahren. Also man kann es vielleicht nicht mehr sagen, dass die Frau wirklich vielleicht einfach unter Schock stand während dem Unfall und deswegen vergessen hat, nach ihrer Tochter zu fragen, sondern die war offensichtlich empathisch gar nicht verbunden irgendwie, ne? Meinst du?
Nee, also wir haben an der rumgefuhrwerkelt, lass es mal, also wenn ich mal so im Gedächtnis durchgehen muss, das waren bestimmt mindestens eine Stunde, wo wir da rumgefuhrwerkelt haben, dass wir das Dach abhatten und sie dann letztendlich aus dem Auto geholt haben und sie hatte schlussendlich, wir haben uns natürlich auch erkundigt, wir können uns nach den Einsätzen beim Krankenhaus auch schon mal erkundigen, wie geht's dem Patienten, sie hatte nichts, also gar nichts, null, nada, ne? Nichts am Rücken, nichts, sie war komplett unverletzt. Nun muss man dazu sagen, dass die Dame auch sehr korpulent war, ne, wahrscheinlich durch dieses lange Sitzen, vielleicht hat sie dadurch Rückenschmerzen, ich weiß es nicht. Dieser Schockzustand, ja, der war mit Sicherheit da, aber war er eine Stunde lang da? Ich weiß nicht.
Das finde ich gerade interessant, dass du diese Geschichte erzählt hast, weil viele Leute vielleicht auch denken, emotional belastende Momente habt ihr in eurem Beruf eben durch Sichtung von Unfallopfern oder schlimme Dinge, die ihr seht, aber eben auch, dass Menschen so empathielos sein können, wie die Mutter, von der du gerade berichtet hast. Welche Möglichkeiten gibt es für euch in eurem Beruf, dass ihr emotional wieder, sag ich mal, entlastet werden könnt oder Psychohygiene, dass ihr das nicht für sehr lange Zeit mit euch rumtragen müsst? Gibt es eine Auffangmöglichkeit?
Ja, es gibt Auffangmöglichkeiten. Es gibt eine, ich möchte jetzt sagen Einsatz, aber es gibt eine Einrichtung, Das sind Notfallseelsorger. Sie sind auch auf Abruf. Das Einsatzkräfte-Nachsorgeteam, das EKNT. Das sind ausgebildete, meistens sind das auch vielleicht Kollegen oder die auch im Sozialbereich arbeiten, die werden extra für solche Situationen geschult, sind auch über die Leitstelle dann abrufbereit. Also 24/7 ist da immer jemand, der da ansprechbar ist, den man rufen kann für uns. Und die werden dann alarmiert und kommen dann zur Einsatzstelle oder zu der Wache, um dann das Erstgespräch zu führen, bevor man dann weitere Schritte einleiten kann, dass man auch weiß, man ist nicht allein. Also wir sind nicht allein.
Dann haben wir natürlich das Glück, dass wir beide Notfallsanitäter sind und immer bei den gleichen Organisationen arbeiten und ganz, ganz oft zusammen auf dem RTW sind. Sprich, wenn wir nach der Schicht zusammensitzen und sagen, hey, der Einsatz, das und das, können wir da nochmal drüber reden, können wir darüber reden. Also wir können auch uns gegenseitig helfen.
Cool. Also es gibt natürlich auch Familien oder Paare, wo jetzt nicht beide im Rettungsdienst sind wie bei uns. Da ist es meistens etwas schwieriger. Ich kenne das aus meiner ersten Ehe. Das war wirklich, da brauchte ich gar nicht mit anzufangen. Und manchmal hat man aber das Bedürfnis zu reden, sich die Probleme von der Seele zu reden. Und wenn der Gegenüber dann nicht drauf reagiert, nicht zuhört oder auch wenn er keine Ahnung hat von der Materie, zuhören kann man immer. Also das würden wir auch gerne nach draußen mitgeben. Also ne, wenn es irgendwo jemanden gibt, hört den Leuten zu, auch wenn es ein guter Freund ist oder keine Ahnung, es muss ja nicht die Ehefrau oder Ehepartner sein, Ehemann. Egal, hört uns einfach zu. Wenn wir Redebedürfnis haben, dann hat das einen Grund.
Ja. Total. Aber da würde ich dich gerade auch nochmal fragen und euch beide, ne? Weil man sagt ja so landläufig ganz gerne mal, dass Männer nicht so gerne über ihre Emotionen reden oder dann sind es halt Weicheier und du musst schon ein harter Hund sein. Also in eurem Kollegenkreis, wie, müsst ihr jetzt keine Details nennen oder so, aber wie wird man angesehen, wenn man dieses Angebot in Anspruch nimmt und das jetzt quasi nicht in sich reinfrisst und vermeintlich nach außen hin immer noch stark bleibt und belastbar? Wie ist da eure Wahrnehmung?
Willst du das dazu sagen?
Also sagen wir es mal so, wir haben das immer gerne, Falk und ich haben das immer gerne zwischen uns in den vier Wänden besprochen. Das ist halt so. Ne? Also man für die, wenn du noch Auszubildender oder Praktikant bist, dann ist das was anderes, weil du bist neu. Mhm. Aber wenn du so ein alter Hund bist wie wir, dann ist das mitunter schon schwierig, weil man ja davon ausgeht, dass du erfahren bist, dass du irgendwann mal gelernt hast, das wegzupacken. Das Ding ist nur, je älter du wirst, umso schwieriger wird das, weil du bist näher am Herzinfarkt, du bist näher am Schlaganfall, du bist näher am Tod einfach, weil du älter bist. Ja, und dann siehst du Einsätze mit ganz, ganz anderen Augen, als wenn du jung bist. Wenn du jung bist und vital und agil, dann gehst du raus und denkst du dir, ja, der Mann, der war jetzt 60 oder 65, hat jetzt einen Herzinfarkt, da bin ich ja noch weit von entfernt. Scheißdreck bist du. Das geht schneller, als du denkst. Hm. Ja. Oder sowas, also je älter du wirst und du hast natürlich auch irgendwie dein mentales Fass, irgendwann läuft das über. Irgendwann denkst du dir so, ich kann nicht mehr. Dann war das vielleicht ein halb so schlimmer Einsatz wie vor 10 Jahren, aber der kickt dich komplett aus dem Leben. Ich bin der Meinung, je älter du wirst, umso schwieriger wird es.
Ja. Und wir sind keine Maschinen. Mhm. No? Wir sind normale Menschen aus Fleisch und Blut, wie jeder andere da draußen. Mhm. Nur wir sind halt eben nicht jemand, der montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzt, die Akten wälzt oder im Einzelhandel tätig ist oder, sondern wir sind 24 Stunden abrufbereit, 24 Hours, Shift. Das heißt, scheißegal, wann der Melder geht, müssen wir raus. Mhm. So, und das hinterlässt auch irgendwann seine Spuren. Mhm. Ne, der ganze Biorhythmus, unregelmäßiges Essen, dann sitzt du gerade beim Mittagessen, geht der Melder. dann guckst du, dass du noch kurz deine Gabel noch kurz runterwürgst, weil du nicht weißt, ob du in den nächsten 5 Stunden noch was zu fressen kriegst.
Wenn ich jetzt
Ja.
da nach dem, was du gesagt hast, geschildert hast, würde ich danach frage, ob ihr der Meinung seid, dass eure Arbeit angemessen entlohnt wird finanziell, dann da sehe ich schon, ihr schüttelt die Köpfe natürlich. Diesbezüglich auch bitte mal eure Appelle an die Politik, du hast es ja vorhin schon angesprochen, haut alles raus, was ihr raushauen wollt mal, das ist jetzt
Also,
eure Plattform, bitte sehr.
es hat sich was geändert, das muss man ganz klar sagen, auch zum Positiven. Also die Gehälter sind gestiegen. Also wenn ich zurückdenke, ich habe nach meiner Ausbildung habe ich 2007 als fertiger Rettungsassistent, damals war es noch Rettungsassistent, das hat sich ja jetzt erst seit 2014 geändert, dass der Notfallsanitäter kommt, deswegen gibt es auch keine Rettungsassistenten mehr. Das ist eine aussterbende Rasse. Also jetzt bis zum 31.12.2026 sollten alle Rettungsassistenten übergeleitet worden sein mit Zusatzprüfung zum Notfallsanitäter. Wenn das nicht geschehen ist, dann werden die Rettungsassistenten keine Transportführer mehr sein dürfen, sondern nur noch Fahrzeugführer. Also von dem Grundsatz her quasi im Rettungssanitäter nicht direkt gleichzustellen, das kann man auch gar nicht sagen, weil das ist auch eine ganz andere Ausbildung. Aber von der Funktion, es dürfen keine Transportführer mehr sein, dann, nach Gesetz. Das darf dann nur noch der Notfallsanitäter sein. So, das einmal, aber in den letzten Jahren hat sich dementsprechend auch, haben sich die Gehälter geändert. Nicht einheitlich, also jeder kocht noch sein eigenes Süppchen. Es gibt natürlich die Tarife, AVR bei den Maltesern, TVÖD und wie sie alle heißen. Da gibt es ganz unterschiedliche Gruppierungen. Das ist immer, ja, muss man schauen. Aber man kann nicht ganz klar sagen, alle zahlen gleich. Jeder zahlt besser, natürlich, aber nicht gleich. Dann gibt es natürlich auch, was es früher nicht gab, Zusatzbeträge, also Zulagen, Notfallsanitäterzulage, das hat sich auch geändert. Also es reicht noch nicht. Also wir können nicht sagen, für das, was wir tun, sind wir ausreichend entlohnt. Also da ist noch viel, viel, viel Luft nach oben. Aber es muss natürlich auch die Gehälter und alles wird halt eben auch wieder refinanziert durch die Träger, weil in Köln zum Beispiel, Malteser, die arbeiten alle für die Stadt Köln. Das ist der Träger. Die alle 5 Jahre, glaube ich, werden die Wachen neu ausgeschrieben. Da kann sich jede Hilfsorganisation drauf bewerben, muss dementsprechend auch dann Kostenvoranschlag machen, womit alles abgedeckt ist, Gehälter und. Aber das Ganze wird dann mit den Krankenkassen refinanziert. Und dementsprechend wollen natürlich alle so niedrig wie möglich bleiben. Und wo kann man das am besten einsparen? Na,
Ja,
wer weiß
da
es?
dürft ihr raten, schreibt es in die Kommentare.
Am Personal.
Am Personal, ja klar.
Ja, also ganz klar, also wie es damals zu Corona-Zeiten waren, auf den Balkon gehen und klatschen, da wird keiner satt. Aber es ist ganz klar Luft nach oben, dass man da den Rettungsdienst besser entlohnen kann. Und vor allen Dingen, was wir eigentlich ganz wichtig finden, normaler Rettungsdienstler muss wie jeder Normalsterbliche bis 67 arbeiten. So. Weil
Krass.
als Beamter bist du da besser dran. Wenn du Feuerwehrmann bist, als Berufsfeuerwehrmann bist du natürlich besser dran, darfst früher gehen. Also da sollte die Politik auch nochmal drüber nachdenken, ob der Personenkreis Rettungsdienst nicht gleichgestellt wird mit dem Personenkreis Feuerwehr Beamtentum. Also
Ja,
das fände
ja.
ich nur fair, weil wir machen alle den gleichen Job. Alle stehen nachts auf, oder. Aber wir müssen das dann immer noch mit 67 machen.
Ja.
Und ein Beamter, der da früher und sitzt dann zu Hause, hört den Rettungsdienst vorbeifahren und sagt, ach, wie gut, dass ich das nicht mehr machen muss.
Ja, ich habe dann so diesen Kommissar Kleefisch-Sketch im Kopf, so bei drei trete ich die Türe ein. Und er kann sich halt nicht mehr wirklich körperlich agil bewegen. So. Und ich glaube, 67, wenn du da nicht mehr richtig fit bist, so, dann möchtest du auch wirklich nicht raus. Ne? So, ja.
Nee. Und vor allen Dingen in dem Job überhaupt die 67 zu erreichen. Also wenn du das schaffst, dann hast du echt Glück. Ja, wir haben Kollegen, wir hatten vor ein paar Jahren einen Kollegen, der ist mit 64 jetzt in Frührente gegangen. Aber der hat halt eben auch nur noch, ist nur noch NEF gefahren. Also klar, der muss nachts auch raus. Aber der Unterschied zwischen NEF-Fahrer und RTW, da ist es auch noch ein bisschen anders. Das ist auch, der NEF-Fahrer hat auch einen etwas gechillteren Job.
Aber eigentlich sterben in unseren Reihen ob das jetzt Feuerwehr, ob das Rettungsdienst ist, die sterben. Wir haben schon ganz, ganz viele Kollegen
Ja.
sterben sehen mit Mitte 40, ne?
Sportlich, jeden Tag
Sportlich, nie
Fitness, Feuerwehrmann,
geraucht,
nie geraucht.
nicht gesoffen, nichts und kippt um, weil er seiner Mutter eine Küche ins Haus tragen wollte, ne? Oder beim Einsatz, die kippen einfach um oder nach dem Dienst fahren sie nach Hause und 2 Tage später, weil er dann nicht zum nächsten Dienst erschienen ist, finden sie den dann 2 Tage tot auf Boden. Ne? Also eigentlich stirbt man in unserem Beruf an Herzinfarkten etc. und dann plötzlich und dann
Burnout.
oder man geht mit Burnout raus oder sonst irgendwas. Also so, ich glaube, in diesem Beruf und ich möchte diesen Beruf niemandem vermiesen. Das ist wirklich eigentlich ein toller Beruf. Aber dass irgendwann, also ich glaube nicht, dass man normal, wenn man das Jahre, Jahre, Jahre gemacht hat, normal eine Rente leben kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
Wir merken das ja jetzt auch schon. Ne? Also, ne, du hast halt immer Schlafprobleme, du schläfst schlecht ein, du schläfst schlecht durch. Es ist kein normales Leben. Ne? Du hast ganz andere Essgewohnheiten. Es
Wie
ver
Selbe so schön, wer rettet,
Wer
verfettet.
rettet, verfettet. Ja,
Ist
es ist dabei.
so.
Ja, nee, es ist so. Ne, überleg mal, jetzt zum Beispiel Großstadtrettung, da gibt es meistens mittlerweile 12-Stunden-Diensten, aber die 12-Stunden-Dienste rauschst du durch. Da kannst du nicht sagen, so, ich habe jetzt 13 Uhr, ich nehme jetzt meine vertraglich festgesetzte Pause. Nee, da guckst du, dass du irgendwo bei McDonald's, Burger King anhältst, da reinspringst, dir den Burger holst, unterwegs am besten noch zum nächsten Einsatz dir hinter die Kiemen haust. Weil
Ja.
das ist schnelles, billiges Essen,
Ja.
aus gesund kochen, kannst du knicken. Das
Verstehe.
kannst du auch bei einer Landwache vielleicht machen, wo du im Schnitt einen Einsatz pro Tag hast. Da kannst du das machen, aber ich sag mal, auf Großstadtwachen zum Beispiel, in den Großstädten, vergiss es.
Und vielleicht auch noch Frustessen dabei, so, ne, dieses Phänomen,
Ja.
dass manche Leute dann halt eben am Abend nach Feierabend oder wann auch immer Feierabend ist, sich aus Frust was reindrücken, ne?
Ja, definitiv. Also das ist auch.
Habt ihr vielleicht eine schöne Geschichte aus eurem Beruf, der das Herz erwärmen kann, vielleicht noch, bevor wir über eure andere Arbeit noch sprechen?
Moment, wir müssen mal kurz die Kiste aufmachen und wühlen. Genau, das war der Familienvater. War auch, ja, würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war auch Oktoberzeit. Ich weiß, nagel mich nicht fest, aber da wurden wir aufgerufen zu einem Neubaugebiet, ländliches Neubaugebiet. Und da war es so, dass die uns angerufen hat und sagte, mein Mann geht es nicht gut. Die waren gerade mit den Kindern unterwegs, spazieren und unterwegs war er schon ein bisschen schlapp, kurzatmig und sagte, boah, keine Ahnung, was das ist. Ist keine Ahnung, mir geht es nicht gut, lass uns nach Hause gehen. Zu Hause lag er dann auf der Couch. Da kamen wir dann ins Spiel und haben dann quasi die Geschichte erzählt bekommen, was los war, warum, weshalb, weswegen.
Ja.
Haben dann unsere ganzen Schematas abgearbeitet und letztendlich kam dann raus, der Junge hatte einen Herzinfarkt.
Wow. Und wie alt hast du gesagt, war er nochmal?
Der war mein Alter,
Wollte
48,
gerade sagen.
49 Jahre alt. Na, die Kinder standen daneben, weil das ist natürlich interessant für die Kinder zu sehen, was ist da los, warum, weshalb, deswegen. Und er konnte noch mit uns reden, also diese klassischen Herzinfarkt-Symptome hatte er jetzt nicht, aber definitiv war im EKG zu sehen, dass er einen Herzinfarkt hatte.
Eine Hilfe.
Und ich sag mal, eine halbe Stunde später hätte das Ganze wahrscheinlich anders ausgesehen. Dann hätten wir jetzt nicht da so ruhig arbeiten können, ruhig zügig, sondern dann hätten wir wahrscheinlich schon reanimiert. Nachdem er dann medikamentös versorgt war, haben wir ihn dann in den RTW verbracht, ins Krankenhaus und letztendlich
Mit
mit
Notarzt.
Notarzt, den hat man noch nachgefordert, haben wir dann das Feedback bekommen. Man hat sich dann bei uns bedankt. Er hat es überstanden, er ist in Reha gegangen und kann jetzt oder konnte damals dann Weihnachten alles mit seiner Familie verbringen.
Wow, und hat er sich nochmal gemeldet bei euch?
Man hat sich bei uns gemeldet, man hat auch ein Dankeschreiben und eine
Ich glaube, Kuchen.
Kuchen oder der Klassiker, Fresstüte mit dem ganzen gesunden Zeug. Haben wir dann noch bekommen. Und ja, man, zwischendurch, aufgrund dessen, ne, auf dem Land, da sieht man halt eben schon mal die Leute irgendwo. Sieht man ihn, hat man ihn, glaube ich, noch mal wieder gesehen, gefragt, wie geht's? Alles super und ja.
Ja, schön, ne? Wenn ihr nicht gewesen wärt.
Wenn wir es nicht gewesen wären, wäre es ein anderer RTW gewesen. Also der hätte jetzt nicht gerne ohne Versorgung da gestanden, aber in dem Moment waren es wir halt eben.
Ja.
Und ja, wenn man so sagen darf, aufgrund unserer Arbeit
haben wir schon vielen das Leben gerettet.
Ja, nicht jeder hat es geschafft. Also es gibt auch traurige Geschichten, definitiv. Aber das ist so ein Einsatz, wo man sagen kann, okay, dafür hast du die Ausbildung gemacht, dafür hast du Blut, Schweiß und Tränen vergossen in der Ausbildung. Ja, das bestätigt dann halt eben, das ist der richtige Job für dich, deswegen machst du das.
Ja, ne? Du hast ja auch vorhin nochmal den Hintergrund mit deiner Schwester erwähnt. Und,
ja.
Ganz besonders.
Da vielleicht nochmal nach draußen appellieren, also Erste Hilfe kann jeder, ne? Auch wenn es nur die 112 anrufen, das was ist, das hilft auch schon.
Nicht weggucken.
Und nicht weggucken. Und vor allen Dingen die scheiß Handys weglassen und jeden Dreck filmen. Ja. Lasst das, Leute. Ohne Scheiß.
Macht man sich auch strafbar, ne? Klar.
Ja, ja, davon abgesehen, aber ne, in dem Moment braucht jemand Hilfe und da braucht definitiv kein
Social Media.
Kein Social Media in dem Moment.
Genau.
Ja.
Aber euer Hund im Hintergrund liefert mir gerade das Stichwort für den nächsten Themenblock, denn ihr rettet ja nicht nur Menschen, ihr rettet nämlich auch Tiere. Ihr habt eine Tierstation. Genau. Und da werden wir jetzt im zweiten Themenblock mal schön ausführlich drüber erzählen. Wie ist es dazu gekommen? Erzählt mal.
Ja, letztendlich, also Jönni, meine Eltern und ich sind früher, als wir noch Kinder waren, oft nach Kreta gefahren. Mhm. Geflogen, nicht gefahren, geflogen.
Okay.
Und da war ich, ja, ich glaube ab 6 erinnere ich mich, da habe ich schon die ganzen Straßentiere gefüttert und aufgenommen. Und wir sind immer mit einem befreundeten Arztpärchen dahin, nach Kreta. Und da habe ich eine schwangere Katze bei dem Arzt Erik ins Hotelzimmer geschmuggelt und ihm in den Kleiderschrank gelegt. Weil ich dachte, wenn die Kinder kriegt, dann ist die bei einem Arzt auf jeden Fall super aufgehoben.
Wow.
Ja, er fand das jetzt nicht so cool. Aber der hat mich abgöttisch geliebt und hat die Katze da, also abends hatte die auch die Kinder auf seinen Klamotten gekriegt.
Wow, ein gesunder Wurf.
Wirklich ein gesunder Wurf. Ja, und ich habe mich halt seit frühester Kindheit immer um... Ich war im Vogelschutz tätig, ich war beim WWF angemeldet, habe immer alles an Tierviehzeug mit nach Hause gebracht, was ich irgendwo finden konnte, wo ich dachte, Mensch, das braucht jetzt mal Hilfe. Auch wenn es ein Regenwurm war, meine Mutter fand es nicht so cool. Als ich die Fledermaus gepflegt habe, da hatten wir in einer Dose ihr Lebensfutter, das waren Maden im Kühlschrank. Meine Mutter hat sich so geekelt, die Arme. Aber es zieht sich halt durch mein Leben durch und durch Veits Leben auch. Die hatten auch immer Tiere.
Immer Tiere, ja.
Der hat immer die Fliegen mit der Katze geteilt, eklig ein bisschen.
Da war ich noch jung und dumm.
Ja, genau.
Heute bin ich nur noch egal.
Ja, und dann haben wir letztendlich irgendwann vor ein paar Jahren überlegt, Mensch, was machen wir denn in der Rente? In Deutschland kannst du ja in der Rente nicht mehr abgammeln, weil da hast du ja nichts mehr zu essen am Tisch, weil es so teuer ist. Ne?
Aha.
Und Flaschen sammeln haben wir keinen Bock drauf.
Ja. Und dann haben wir uns gedacht, wir gucken mal im Süden, ob wir da irgendwo ein Häuschen finden. Da ich aber so ein großer Griechenland-Fan immer schon gewesen bin, weil die Griechen sind einfach, es ist ein tolles Volk, es ist ein tolles Land, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und Falk es gar nicht kannte, habe ich ihn dann dazu überredet, dann 2022, mal mit mir nach Griechenland zu fahren und den Kindern. Und dann habe ich ihm das Land gezeigt. Mhm. Und dann war er doch sehr begeistert, schon am zweiten Abend. Das fand ich sehr, sehr zeitsparend. Mhm.
Also, ich muss ja auch dazu sagen, also ich habe ja viel gesehen von der Welt. Also, ich war in der Schweiz auf dem Internat. Meine Eltern sind damals 91 in den Senegal ausgewandert. Da bin ich dann auch ein paar Jahre mit hin und her, bevor ich zu Bund gegangen bin. Aber Griechenland, ganz ehrlich, da hat mir Steffi was gezeigt, wo ich heute noch sehr, sehr dankbar dafür bin, dass sie mir das gezeigt hat, weil das ist eine Kultur, ne, die Griechen generell, aber auch die Menschen an sich, du wirst aufgenommen, auch wenn sie sich noch nie gesehen haben.
Ja, dann haben wir immer geguckt nach einem Haus und irgendwann saßen wir in Korinth am Strand
Ja.
und unsere damalige Maklerin, heute ist es eine Freundin von uns, die Anja hat uns dann geschrieben, weil ich irgendwas in meinem Status hatte, wünsche euch einen schönen Aufenthalt in Griechenland. Und wir dann so, ah, Moment mal, da war doch was. Wir wollten noch irgendwo mal ein Haus irgendwie kaufen. Wir hatten zur damaligen Zeit auch 4 Jobs, damit wir das auch kaufen konnten, ne? Also wir haben viel gespart.
Wow, okay.
Unter anderem waren wir auch im Fernsehen.
Ja, nee, und dann habe ich ein Haus gefunden in Sitochori. Festland, Griechenland. Von Korinth war es 6 Stunden weit weg,
Oh,
ne?
ja, das ist quasi ganz oben im Norden Griechenlands, Festland, eine Stunde von der bulgarischen Grenze weg.
Stunde von Thessaloniki, eine halbe Stunde von Serres, halbe Stunde vom Meer, ein paar Meter von Bergen und richtig schön, richtig schöner Fleck. So, und dann habe ich da ein Haus gefunden. Und dann habe ich Anja geschrieben, dieses Haus möchte ich besichtigen. Wir besichtigen. Wir wollen das besichtigen. Sagt sie, nee, zeige ich euch nicht.
Nee.
Ich so, wir wollen
Boah.
dieses Haus sehen.
Zeig ich euch
Nein,
das.
zeige ich euch nicht. Das ist hässlich.
Wir wollen das sehen.
Ja, und dann haben wir gesagt, gut, Anja, ist mir egal, ist uns egal, wir wollen dieses Haus sehen. Dann haben wir uns verabredet. Ein paar Tage später, wir sind dann einfach früher runtergefahren und haben da noch 2 Tage verbracht in der Gegend. Und dann haben wir dieses Haus gesehen und es war wirklich hässlich. Es war furchtbar. Also dieses Haus war ganz grauenhaft. Aber ich kam da rein und dachte mir so, that's it. Das ist unser Haus. Ne?
Cool.
Einfach dieses, du konntest daraus was machen. Jetzt ist es, also wir haben das damals für 33.000 Euro gekauft, dieses Haus. Mit 200 Quadratmeter Grundstück bei, mit Obstbäumen drauf, mit Weinreben drauf, also wirklich schön. Granatapfelbaum, ganz stolz drauf.
Kirschbaum, ganz guter Kirschbaum.
Kirschbaum,
Cool.
Grillplatz, 135 Quadratmeter Haus. Und haben dann noch ein bisschen was, natürlich ein bisschen was reingesteckt. Man muss dazu sagen, wir sind beide handwerklich begabt. Und jetzt ist es geschätzt worden auf 150.000.
Wow.
Also wir haben das verfünffacht, den
Genau.
Wert. Und ja, und dann haben wir natürlich auch das Straßenleben der Tiere mitgekriegt. Sitochori ist ein kleines Dorf und umgeben von anderen kleinen Dörfern. Und leider ist es in Griechenland immer noch so, das Tierschutzgesetz existiert und es ist auch wirklich hart geregelt. Nur niemand hält sich dran. Das heißt, die Tiere werden, wenn sie versorgt werden, schlecht versorgt. Weil die Leute haben natürlich auch kein Geld. Wenn es zu viele werden, dann werden sie vergiftet. Ganz oft der Fall, dass sie vergiftet werden oder erschlagen werden, ertränkt werden, ausgesetzt werden und, und.
Umgesiedelt werden einfach.
Ja, umgesiedelt ist ein guter Ausdruck. In die Berge und auf sich selbst gestellt. Und die sind krank und verwildert. Und also es ist eigentlich schrecklich. Und dann haben wir gesagt, so, da muss was geschehen. Privat haben wir natürlich immer irgendwas gemacht, keine Frage, aber privat kannst du das alles nicht finanzieren. Es geht nicht. Wir haben da 10.000 Euro schon reingesteckt, privat, in diese Tiere, in den Verein. Aber das geht so nicht. Von den Gemeinden kriegst du keine Hilfe, keine Unterstützung. Also muss das alles aus Spenden finanziert werden. Und zudem, die Griechen sind der Meinung, oder viele Griechen sind der Meinung, oder viele alte Griechen sind der Meinung, dass Kastration unnatürlich ist. Dabei gerade ist die Kastration eins der wichtigsten Bausteine für die Tiere da unten, dass sie nicht nachproduzieren, mehr Krankheiten sind, dass die Krankheiten nicht so verbreitet werden wie Pfiff, Leukose, Pavo, ganz schrecklich. Dass die Population wieder gemindert wird und so weiter. Du wirst dem ja gar nicht mehr Herr, wenn du überlegst, wie oft eine Katze oder ein Hund im Jahr wirft. Ja, und dann haben wir den Tierschutzverein gegründet. Und den haben wir 25 gegründet im März, gemeinsam mit ein paar Gleichgesinnten, also wenig, ne? Da unten, es gibt ein paar super liebe Griechen, Maria, Dimitra,
Thomas.
Vaja, Thomas und die Tavernen, die älteren Tavernen, Apostolis und Frau, die da so ein bisschen mit uns arbeiten da unten.
Auch ein deutsches Pärchen, die unten mit ihrer Familie
Ja.
leben, Lena und der Patrick.
Da haben wir ein gutes Verhältnis dann hin, wenn wir in Deutschland sind. Dann brauchen wir nur anrufen. Hey, pass auf, wir haben einen Notruf reingekriegt, da und da, könnt ihr euch darum kümmern. Dann haben wir eine super Vetklinik in Ceres. Da bin ich dann, da schreibe ich dann eine WhatsApp der Elsa, der Tierärztin. Pass auf, gleich kommt jemand vorbei mit einer Katze. Rechnung geht an den Verein, wie immer, ne?
Wow.
Und wir haben den Pet Discount in Ceres. Das ist unser Futtermittellieferant.
Deutscher Schande.
Deutscher Standard. Die brauchen wir dann auch nur anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, 100 Dosen Katzenfutter, 60 Dosen Hundefutter und bitte 50 Kilo Hunde- und Katzentrockenfutter. Lieferst du das bitte nach Citorori, Rechnung per E-Mail, wir bezahlen das dann. Das funktioniert alles. Aber die Spenden bleiben aus. Also es wird kaum noch gespendet. Niemand kennt uns. Das ist natürlich auch so eine Sache.
Das werden wir jetzt natürlich ändern durch die Episode von unserem Podcast, ja.
Das werden wir ändern müssen, weil unser Konto ist tatsächlich aktuell sowas von leer. Der Winter steht vor der Tür und die Tiere haben keinerlei Überdachung, außer das, was wir gebaut haben. Aber das sind zwei Hütten. Mehr konnten wir nicht bauen, für mehr reichte die Zeit nicht. Also wir wollen mit dem Verein, wir wollen Unterstände bauen gegen Regen, Schnee, Sonne und so weiter. Zwei haben wir schon geschafft. Wir wollen Futterstationen, Wasserstationen errichten, kastrieren, die Bevölkerung informieren, wie habe ich mit Tieren umzugehen und so weiter.
Die Jugend vor allen Dingen.
Die Jugend, wir wollen in Schulen rein, wir wollen präventiv arbeiten. All das muss passieren, aber das geht nicht ohne Geld alles. Ne? Deswegen brauchen wir entweder, also wir brauchen alles, ne?
Alles.
Sponsoren, Fördermitglieder, Mitglieder, Spenden. Die Leute müssen uns kennen. Wir brauchen eine Reichweite, ne, damit du das alles irgendwie umsetzen kannst.
Ja.
Was wir wollen in, eigentlich wollen wir nicht vermitteln. Wir wollen zusehen, dass das Tier, das Straßentier, der Streuner, der Stray auf der Straße, weil die sind eigentlich glücklich. Die haben ihre Freiheit,
Ja.
wenn sie nicht krank sind, hungrig sind, keine Ahnung, wo sie bei Schnee, Regen und so hin müssen. Dann können die auf der Straße leben. Wenn das alles gegeben ist und die kastriert sind und gesund sind, sind die glücklich, weil die haben ihre Freiheit. Ne, deswegen, man braucht eigentlich gar nicht vermitteln. Wir vermitteln lediglich oder wir helfen lediglich Tieren, die es auf der Straße, wo man weiß, die haben keine Chance auf der Straße zu überleben. Da versuchen wir Kontakte zu knüpfen.
Ja, bevor wir da weiter über die Tierschutzstationen euren Verein sprechen, wir werden natürlich die Daten, wenn wir diese Episode versenden, unten in den Crawl auch einpflegen. Aber habt ihr jetzt gerade vielleicht nochmal die Eckdaten von eurem Verein, den Namen, habt ihr eine Homepage, habt ihr ein
Ja.
Spendenkonto, das ihr einfach mal gerade reinstreuen könnt? Bitte sehr.
Also wir haben komplett alles. Also wir sind komplett netzwerkmäßig verlinkt. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir haben eine Webseite, die Tierhilfe Citohori, www.tierhilfe-citohori.de. So, jetzt habe ich es richtig.
Okay.
Da sind alle Daten drauf. Da sind Kontaktdaten sind auch drauf, Telefonnummer.
E-Mail-Adressen.
E-Mail-Adresse, Kontonummer, PayPal-Konto, PayPal-Account, also alles, was man über uns wissen möchte, steht auf unserer Webseite und wir sind offen für alles. Wir sind offen für konstruktive Kritik, wir sind offen für Fragen. Also wer mehr über uns wissen möchte, soll uns gerne schreiben über die E-Mail tierhilfesitohori@gmail.com. Da werden wir auch alle Fragen gerne beantworten.
Dann haben wir noch einen Facebook-Account,
Ja.
Tierhilfe Citorori e.V. auf Facebook. Dann haben wir noch eine Facebook-Gruppe. Das ja. ist meine erstellte Gruppe, die viel mehr Informationen liefert als Falks Zitorori-Gruppe. ja, weil...
Du siehst auch intern, machen wir eine Challenge drauf. ja.
Und wir sind auf Instagram noch, wobei ich sagen muss, Instagram ist noch nicht so gut gepflegt, weil ich das noch nicht so ganz raffe. Aber Facebook ist alles drauf.
Ja, ist ja super. Also mit der Vernetzung, das versuchen wir auf jeden Fall alles einzupflegen mit den Links zu euren Gruppen und zu euren Multimedia-Präsenzen. Finde ich extremst wichtig und schön, egal wo Tierwohl gefährdet ist, egal in Deutschland oder Griechenland. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, die konkrete Situation der Tiere, besonders auch auf der Straße. Und den Wunsch, den ihr habt, materielle, konkrete Hilfen, Geldhilfen oder ein Ausbau des Netzwerks in Griechenland weiter. Wie oft seid ihr denn selber vor Ort auch persönlich in Griechenland?
Also wir versuchen eigentlich immer so zweimal im Jahr vor Ort zu sein. Also einmal länger, für 2,5 Monate sind wir dann meistens da. Mhm. Ja, und dann ein zweites Mal immer so für 3-4 Wochen vielleicht. Ne? Also immer dann, wenn wir so ein bisschen Luft haben, versuchen wir selber vor Ort zu sein. Mhm. Aber wir arbeiten ja nicht nur für Griechenland, sondern natürlich auch für Deutschland. Und wir müssen natürlich auch in Deutschland vor Ort sein, weil wir arbeiten gehen müssen. Ansonsten haben die Tiere in Griechenland nichts zu fressen und auch in Deutschland nicht. Mhm. Wir haben aktuell 2 Jungkatzen, 2 Teenager, sehr süß zu vermitteln noch. Die mussten hier in Deutschland bei einem Augenspezialist operiert werden, weil das in Griechenland auch nicht ging. Die sind aber jetzt tutti, die sind gechippt, geimpft und operiert und da wird nichts mehr drankommen. Sind auch bei Facebook einzusehen. Wie gesagt, 2 bis 3 Mal im Jahr sind wir selber vor Ort und wenn Hilfe gebraucht wird, da unten, wir haben Leute vor Ort, die sprechen Englisch, Griechisch, Deutsch. Mhm. Wir haben eigentlich da unten, es sind nicht viele, aber es sind ein paar. Auch die Anja, unsere ehemalige Maklerin, die ja jetzt die Freundin von uns ist, ist die 2. Vorsitzende, die spricht auch Griechisch und Deutsch, ist eine Deutsche. Die kann auch viel tun und die handeln ja in unserem Namen. Genau. Ne, auch da. Also man muss nicht immer vor Ort sein.
Wie sehen das denn die Menschen in Griechenland, eure Arbeit? Sehen die das als Verrücktheit, Idealismus oder eine echte Hilfe oder so? Guckt man so auf die verrückten Deutschen, die jetzt versuchen, uns Griechen zu zeigen, wie wir es zu machen haben? Oder habt ihr da gute Erfahrungen gemacht?
Also ich glaube, wir können jetzt nur für uns reden. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie das mit den anderen Organisationen vor Ort unten läuft. Aber das Feedback, was wir kriegen aus der Bevölkerung, ist durchweg positiv.
Mhm. Es ist natürlich so, es gibt so, die Griechen sind zweigeteilt. So, der eine Stamm der Griechen hasst Tiere. Ne? Ja, okay. Oder ne, mag keine Tiere oder sieht es als Sache an. Also hat mit Tieren nichts zu tun. Und der andere liebt Tiere. Es dazwischen gefühlt existiert nichts in Griechenland. Wir gucken natürlich, du kannst eine gute Tierschutzarbeit, finde ich, glauben wir, kann nur funktionieren, wenn du mit der Bevölkerung interagierst. Wenn du die auch mit einbeziehst. Wenn du auch weiterhin höflich, respekt und freundlich. Weil wenn da jemand ein Tier vergiftet, ein 80-jähriger Mann vergiftet ein Tier, vergiftet einen Hund, weil er gegen die Mauer gepinkelt hat, zum Beispiel. Mhm. Der Mann hat es nicht anders gelernt. Ich finde das ganz furchtbar. Falk findet das ganz furchtbar. Und du findest das mit Sicherheit auch ganz furchtbar. Aber für den Mann ist das normal. Und der macht seit 80 Jahren nichts anderes. Also was soll ich machen? Muss ich den Mann verurteilen, wenn er es nicht besser kennt? Ich kann höchstens hingehen und sagen, pass mal auf, mein Freund. Das geht so nicht. Zumal man ja auch bedenken muss, die Griechen sind ja ein unheimlich christliches Volk. Mhm. Das Tier hat der liebe Gott auch erschaffen. Das versteht man da noch nicht so wirklich. Ne? Das ist, letztendlich beendest du das Leben von dem Herrn und Gebieter, deinem lieben Gott, was er erschaffen hat, zerstörst du. Warum tust du das? Du musst erstmal durchdringen. Aber wir haben ganz, ganz viele Freundschaften da unten geschlossen. Und wie gesagt, wir sind da eigentlich mit offenen Armen empfangen worden. Und wenn wir vor Ort sind, passiert auch nichts. Kein Tier wird vergiftet, keins wird gequält. Alles ist in Ordnung. passiert immer nur, wenn wir in Deutschland sind.
Und wir sind auch jetzt nicht so die Tierschutzfanatiker, ne, wie du gerade eben schon sagtest. Wir sind jetzt die Deutschen, wir sind in Griechenland, hier muss das jetzt alles nach deutscher Ordnung funktionieren. Nein.
Okay.
Du lässt dich drauf ein. Du versuchst den Leuten das zu erklären. Du lernst natürlich, versuchst auch die Sprache zu lernen. Das wird sehr hoch angerechnet. Mhm. Also da hat man auch schon, erinnert man auch schon mal auf die Türen ein. Mhm. Und Steffi sagte gerade schon, die ältere Bevölkerung, das kriegst du nicht mehr raus. Deswegen ist es auch wichtig, dann an die Jugend zu gehen. Also dann auch, hier haben wir uns im Dorf eine Grundschule. Mhm. Da werden wir dann auch reingehen und dann auch den Tierschutz auch erklären, auch zeigen und erklären, was ist wichtig daran, warum sind Tiere wichtig. Mhm. Hunde und Katzen, gerade in Griechenland, in unserem Dorf, in den Sommermonaten, wir haben Schlangen, wir haben Ratten, wir haben Mäuse. Mhm. So, die Tiere fangen und fressen die. Also sprich, wir haben eigentlich eine Win-Win-Situation. Sprich, wir Menschen können in Ruhe leben, brauchen keine Angst zu haben, dass wir jetzt irgendwo noch eine Schlange treffen.
Wir haben Kojoten, wir haben Wölfe, wir haben Füchse, wir haben alles, was aus den Bergen runterkommt. So. Und alles runter ins Dorf. Und die Tiere machen da die Big Sheriffs. Ne? Also die Hunde verjagen Wölfe, Füchse, Kojoten und die Katzen fressen Schlangen, Ratten, Mäuse.
So. Daher ist es wichtig, halt dem Kind in der Schule oder der Jugend das auch aufzuzeigen, dass es wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Den Tierschutz stärker verankern, ne? Und eben auch den Kreislauf, wie du es gerade, Stefanie, geschildert hast, ein bisschen deutlicher zu machen. Ja, ne? Also kann ich mir auch vorstellen, dass es in Deutschland da bestimmt noch ein bisschen was nachgedreht werden könnte, so was den Tierschutz in Schulen, Politik oder Medien anbetrifft. Ne? Ja.
Ja, ja, ganz klar.
Was gibt euch eigentlich die Kraft, wenn ihr an eure Grenzen kommt? Ihr habt ja jetzt so in mehreren Feldern eurer Tätigkeit bestimmt Momente, wo es einfach nicht mehr richtig geht. So, was gibt euch dann Kraft?
All das, was wir retten konnten, gibt uns Kraft. All das, was wir auf einen guten Weg bringen konnten, gibt uns Kraft. Mhm. Genau das. Und du musst ja, ich glaube, in unseren Bereichen, in denen wir uns bewegen, musst du dir ganz, ganz oft die guten Seiten vor Augen führen und nicht mehr an die schlechten denken. Weil die zwei Parvo-Welpen, die wir gehabt haben, das war ganz, ganz furchtbar. Wir haben den vier, fünfmal am Tag haben wir den Infusionen gegeben. Und haben die medizinisch betreut und trotzdem haben wir sie letztendlich verloren an diesem scheiß Virus. Ah. Da flossen bei uns echt viele Tränen, weil wir haben die zwei echt gern gehabt und die sind der letzte ist bei Falk in den Armen gestorben.
Ah.
Da hat mich mein Mann weinend angerufen.
Und ich stand vor der verschlossenen Tierarztpraxis.
Ja.
Oh Mann. Im Auto.
Auf der anderen Seite haben wir unseren Delta. Es kam ein Kater, das ist die beste Geschichte überhaupt. Dieser Kater ist der absolute Hit und mein absoluter Kleingott.
Lass mich kurz mal zwischenreden, um das vielleicht ein bisschen besser zu erklären. Also an dem Haus haben wir noch zwei Räume, zwei Außengebäude.
Okay.
Da haben wir quasi, das eine haben wir schon ausbauen können als erste Hilfe, Quarantänestation, also Quarantäneraum.
Ist klein.
Ist klein, also was mag das sein?
Aber fein.
3x3 Meter vielleicht, also jetzt nicht groß, aber den haben wir ausgestattet als Quarantäne, erste Hilfsstation, wo wir auch chirurgisch arbeiten können. Dank unserer Qualifikationen als Notfallsanitäter sind wir natürlich in der Lage, auch Tiere zu versorgen, ohne immer zum Tierarzt zu rennen.
Also ihr habt veterinäres Grundwissen sozusagen, das ihr auch praktisch anwenden könnt?
Veterinäres Grundwissen, ja, aber
das also heißt, ja. Der tierische und der menschliche Körper sind schon sehr gleich.
Natürlich.
Gleichen Bedürfnisse.
Natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit dem Tierarzt. Ne? Pass auf, wir rufen dich an, wir haben das und das Problem, wir würden das und das gerade immer versuchen, was sagst du dazu? Und wenn der dann sagt, ey, alles klar, mach, dann machen wir das. Ne? Also Infusionen geben, wie Steffi schon sagte, das können wir selber machen.
Brüche versorgen, erstmal eine Wundversorgung können wir machen. Wir haben auch Medikamente da. Spritzen können wir das natürlich sowieso abgesprochen mit dem Tierarzt, dass das geht auch, oder er kommt halt gerade vorbei. Also wir haben eigentlich alles da, was erstmal notwendig ist, um ein Tier am Leben zu erhalten. Vor allem, wenn die Tierarztpraxis geschlossen ist.
Ja, genau. So, ja, das war noch ganz kurz vorweg, weil die Geschichte, die Steffi jetzt erzählt mit Delta, der Katze, ist dementsprechend auch, war diese Information vorweg noch ganz wichtig.
Also Delta, ein Streunerform, der sah aus wie ein Heckenpenner. Wirklich original Heckenpenner-Kater. Rot-weiß, ein cooler Typ, wirklich ein cooler Typ, aber Streuner halt.
Okay.
Und dann lag er vor unserem Grundstück.
Ja.
Eines Tages lag er vor unserem Grundstück und ich habe einen Falk gerufen, habe gesagt, ey, guck mal, der Kater sieht echt scheiße aus. Ich glaube, der braucht einen Tierarzt. Ja. Und da der halt krank war, konnte der sich auch nicht wehren.
Ja.
Und wir haben ihn in die Box verbracht und dann zum Tierarzt gefahren. Allerdings beim Tierarzt untersuchen, na, war auch so semi, weil, ne, wilder Kater.
Mhm.
Naja. In Griechenland ist das so, Antibiotika heilt alles. Dann hat er erstmal 8 Tage Antibiotika gekriegt. Nach den 8 Tagen sah der gut aus. Dann habe ich die Käfigtür aufgemacht und gesagt, alles klar, Delta, siehst gut aus. Viel Spaß in deinem Leben. Machst du mal, haust rein, ne? Ja, und dann stolzierte der da aus seinem Käfig, aus der Tür raus, ab in die Freiheit und wart eine Woche nicht gesehen. Eine Woche später, ich gehe raus, will den Müll wegbringen, liegt Delta wieder da. Ich sage, boah, scheiße, ey, wie siehst du denn aus? Sah wieder richtig krank aus.
Oh.
Naja, und da war er aber schon zahm, ne? Weil wir haben ihm ja schon einmal 8 Tage geholfen. Da war er schon, ne, wieder ab an den Transporter. Was ist passiert? Da hat er sich eine Granne in den Kiefer gehauen, diese fiesen, spitzen Dinger. Am selben Tag noch operiert worden vom Tierarzt, 8 Tage Antibiotika, ne, Aufenthalt gebucht. Ja, nach 8 Tagen sah er wieder gut aus. Ach, alles klar, mein Freund. Haus rein, genießt die Freiheit. Bist jetzt wieder gesund. Ne? Ja. Tschüss. Tür auf, Delta wieder raus. Von da an hatten wir aber einen Hofkater. Also war der jeden Tag da. Ja, sind wir zurück nach Deutschland. Und irgendwann kriegten wir 1,5 Monate später einen Anruf. Ey, der Delta sieht scheiße aus. Ich sag, boah, nein, nicht schon wieder. Ich sag, wieso sieht der scheiße aus? Sagt er, ey. 2 Tage mehr und der ist tot. Ohne Scheiß, der sieht richtig scheiße aus. Also, der Kater, nur noch Haut und Knochen, das Becken angebrochen, den Mund total entzündet, ganz schlimm. Ich sag, bitte sofort in die Klinik. Ja, und dann war Delta in der Klinik. 700 € später ging's dem auch wieder gut. Dann habe ich gesagt, nee, der kann nicht mehr als Straßenkater leben. Das geht nicht mehr. Ja, und dann haben wir den richtig gut vermittelt gekriegt, letztendlich. Jemand, der sich dem angenommen hat, jetzt sieht er aus wie ein König.
Wow.
Also von seinen 9 Sklaven, die Besitzer, wird er auch nur noch Königssohn genannt und spielt und wird fett und das ist sowas, das lässt uns weitermachen.
Genau. Ne? Das ist eine schöne Geschichte, klasse. Und vor allem mit viel Geduld. Das war seine Rettung wahrscheinlich auch einfach. Der hat euch vertraut.
Ja. Ja, genau, richtig.
Ja.
Mann,
das ist eine schöne Geschichte. Zum Abschluss fand ich sehr spannend, euch zuzuhören, euren Geschichten zuzuhören und eure Hingabe dem Menschen und Tier gegenüber und Empathie und die Energie und dass ihr resilient seid, dass ihr trotzdem nicht aufhört mit eurem Tun, mit eurem Schaffen, auch wenn die Odds auch manchmal gegen euch stehen. Wir hoffen, dass ihr durch den Aufruf, den Spendenaufruf und den Appell an die Gesellschaft, wie sie sich in Unfallsituationen gerne in Zukunft verhalten können, um eure Arbeit ein bisschen leichter zu machen, hoffen wir, dass wir da ein bisschen beitragen können mit der Einblendung der Kontoverbindung für euer Spendenkonto für einen Verein und die Verlinkung zu euren Social-Media-Präsenzen. Stefanie und Falk, habt ihr noch abschließend etwas zu sagen, etwas, was ihr loswerden wollt an die Gesellschaft, an unsere Zuhörerschaft da draußen?
Ja, zuerst einmal von unserer Seite aus, an der Stelle an Jörni zu Hause, alles Gute, ne, halt die Ohren steif, dass wir uns bald wiedersehen. Und da draußen, Hilfe ist keine Einbahnstraße, wer gibt, bekommt auch wieder.
Wir suchen ganz dringend natürlich Spender oder auch Sponsoren und wir können mit Fug und Recht behaupten, jeder Cent, der gespendet wird, kommt dem Tier zugute. Nicht ein Cent wandert in unsere Tasche, niemals, sondern es geht alles an die Tiere, alles. Und der Winter kommt und die brauchen ganz dringend ganz viel.
Um es mit den Worten von Game of Thrones zu sagen, der Winter naht.
Wollte ich gerade sagen, Winter is coming, genau, das war das perfekte Stichwort. Stefanie und Falk, ihr bleibt noch in der Leitung. Ich stoppe quasi nur die Aufnahme und mache eine Abmoderation. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wunderbar, dass ihr auch heute wieder bei diesmal einem recht ernsten Thema an Bord geblieben seid und uns zugehört habt. Schaltet auch künftig wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Backstage, Burner, bleibt gesund da draußen und behandelt eure Tiere gut. Bye-bye.
Backstage Burner. Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.